Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach. Natürlich mein Podcast-Kollege, der Fabian Ratz.
Oh, jetzt habe ich es. Oh, das ist vorweggenommen. Wie kannst du nur?
Alles knapp cool. 100 Folgen, da muss das doch mal irgendwann mal passieren. Ach ja, ich war zu schnell im Kopf. So, grüße dich natürlich, Fabian Ratzack. So, wir haben auch heute wieder einen Gast zu uns in der Sunde, der liebe Carlos Ciroulis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Das war sehr gut.
Sehr gut. Hallo Carlos, grüße dich.
Hi,
so,
hi, grüß dich.
Wir reden nämlich heute mal wieder über Amps. Ein Thema, was ja immer großer Diskussionspunkt hier in unseren Podcast-Runden ist, von jemandem wie Fabian, der sich sehr gut mit Amps auskennt und jemandem wie mich, der sich gar nicht mit Amps auskennt oder so gut wie gar nicht. Das heißt, es gibt heute wieder wahrscheinlich einiges zu lernen. Und zwar reden wir jetzt erstmal nicht explizit über die gute alte Welt der Röhrenverstärker, sondern wir gehen mal in moderne Gefilde. Und zwar reden wir heute mal über das Capturing von Sounds und von Tones.
Englisch.
Ins Englische rübergehen. Speziell für zwei sehr moderne und neue, digitale Amp-Versionen. So, und zwar gebe ich jetzt mal das Wort weiter an den lieben Carlos und einfach nur mal so, damit du erklären kannst, unsere Zuhörer, was machst du eigentlich? Wie würde man das beschreiben in ein paar kurzen Sätzen?
Hi. Also was ich mache, ich habe eine recht große Kollektion an meistens alten Vintage Röhren Amps, auch ein paar Boutique-Geschichten. Und das meiste davon sind halt so diese großen Ikonen, die jeder ja mal irgendwann gespielt haben möchte. Und die habe ich angefangen auf Quad Cortex erstmal vor einem Jahr zu capturen. Und erstmal habe ich das angefangen für mich, weil ich hatte das Teil gekauft und habe rumgeschaut, was man so an Sounds findet. Und wollte halt etwas mehr in die Richtung, wie ich das hören möchte, gestalten. Und irgendwann merkte ich, da gibt es ja ein bisschen Platz auf dem Markt für solche Geschichten. Und dann habe ich eine Homepage aufgemacht und angefangen, diese Sachen zu verkaufen. Und das Gleiche mache ich weiter mit Tonex. Das heißt also, es sind beides, Quad Cortex und Tonex sind beides digitale Plattformen, mit denen man einen echten Röhrenamp sehr, sehr authentisch nachahmen kann, könnte man sagen. Es ist sowas wie ein Snapshot von einer gewissen konkreten Einstellung auf dem Amp, den man dann festhält und den man dann im Nachhinein noch ein bisschen bearbeiten kann und so weiter. Aber das ist im Grunde ein Capture, so ein Snapshot vom Amp. Mhm.
Cool.
Der Justin ist da schon so ein bisschen erfahren, ne? Also so weit weg bist du ja da ja nicht.
Was heißt erfahren?
Ja, aber du spielst ja Camper. Camper ist ja nichts anderes wie. Das ist ja im Grunde genommen auch ein Capture oder ein Profil oder wie es da genannt wird.
Profiling-Geschichte.
Genau.
Genau, ich spiele ja Camper. Ich habe da auch selber mal versucht zu profilen. Das ist total in die Hose gegangen, weil man dafür dann doch ja auch gewisse, ich sag mal, Umgebung braucht, die ein bisschen professioneller sind, um sowas im Proberaum zu machen. Funktioniert leider nicht allzu gut in so einer Proberaumsituation. Aber da wäre meine erste Frage direkt schon an dich, weil wir hatten auch schon mal den lieben Guido Bunkenstock hier, der dafür bekannt ist, halt für Camper Profiles und Capture zu machen. Und da meine Frage direkt an dich, warum direkt Quad Cortex und nicht nochmal auch sowas wie Camper? Einfach weil du selber das benutzt und du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass du es selber aus eigenem Interesse herausgemacht hast, oder hat das Capturen vom Quad Cortex oder auch vom Tone X gewisse Vorteile bezüglich dem Capturen von einem Camper jetzt zum Beispiel?
Ja, also hier will ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein und will keinem auf die Finger treten oder sowas, überhaupt nicht. So, Camper, als es rauskam vor, was sind das jetzt, 10, 12 Jahren?
Ja, schon
alt eigentlich. Das war ja damals einfach eine Revolution eigentlich, ne? Und alle machten die Videos, es ist nicht zu unterscheiden von den echten Amps und so weiter. Und in der Zeit war das auch phänomenal. Bei mir ist es so, ich habe den Camper auch vor Jahren versucht. Es hat mich einfach bis zum Ende nicht überzeugt. Aber nur auf dem Hintergrund, weil ich halt einen Haufen dieser echten Amps habe. Ich habe oft halt in diesem entweder DI oder in so einem Control Room Setting gearbeitet und ich weiß, wie die Amps halt klingen, wenn sie recorded sind. Und für mich war das beim Camper noch ziemlich leicht zu hören. Also irgendwann, wenn man einen Camper Sound raushört, dann für mich war das schwer, das zu vergessen. Also
wegzuhören, ne? Wahrscheinlich.
Ja, wegzuhören, genau. Ja, ich habe das angefangen, überall zu hören. Und später habe ich dann gelernt, auch vor kurzem eigentlich, dass es im Caption beim Camper ja ein bisschen anders funktioniert. Im Hintergrund sollen ja sowas wie 5 Modelle laufen, die dann halt der Algorithmus raussucht, welches von denen dann halt am nächsten klingt zu dem Referenzsound. Und das wird dann getuned und equalized und so weiter. Habe ich jetzt so gehört, also nicht zitieren, aber es macht für mich ein bisschen Sinn, ja, weil Quad Cortex und Tonex, also ich höre da keinen Grundsound von den Geschichten raus, was man als Basis überall irgendwie erkennen könnte. Die klingen wirklich, also meine letzte Erfahrung war jetzt mit dem Blond Bassmann. Es ist ein unglaublich spezifischer Amp, besonders im Gain, also klingt wie kein anderer. Und dieser Charakter war bei Quad Cortex und Tonex gleich da, unverkennbar. Und beim Camper klingen halt viele Profile sehr ähnlich. Und also der Quad Cortex war für mich das erste digitale Tool, das mich selber überzeugt hat, wo der Sound mich überzeugt hat. Und deswegen habe ich erstmal selber für mich was angefangen zu machen. Und das war auch für mich das erste Produkt, wo ich dachte, wenn ich auf dieser Basis meine Sachen mache, hier kann ich voll hinter meinem Produkt auch stehen, weil ich das wirklich überzeugend finde und ja.
Ja, besonders wenn man die Sounds halt auch im Ohr hat, ne, und man die Amps spielt und man so ein Gefühl dafür hat, wie klingt es tatsächlich, wenn du im Raum bist und wie klingt es bei einer Aufnahme. Und ich sag mal, wenn du jetzt nie mit diesen Amps zu tun gehabt hast und du hörst vielleicht die Profile und es für dich okay ist, dann hast du ja nicht den Vergleich, ne? Das heißt, man kann das gar nicht so beurteilen. Ne? Aber für jemanden, der dann ein geschultes Ohr hat, ist das nochmal eine ganz andere Welt. Ne?
Genau, ja, es ist auch überhaupt nicht zu sagen, dass der Camper schlecht
nein,
ist.
Nein,
ja, es hat ja immer noch eine riesen Userbase und ich glaube, verkauft sich ja immer noch gut und viele weltbekannte User und so weiter. Darum geht es nicht. Ja. Also bei mir persönlich ging es immer halt um diese Referenz-Sounds, ja, dass man so nah wie möglich an den authentischen Klang kommt. Und
ja, ist eigentlich ganz interessant. Vielleicht können wir so ein bisschen die Folge auch gestalten, bezüglich auch, was für mich aktuell sehr interessant ist, so Camper oder Quad Cortex oder Tonex, wo sind da so die Unterschiede, was ist für wen eigentlich besser geeignet, weil ich gerade nämlich auch in der Überlegung bin, mir was Neues zuzulegen, weil ich aktuell tatsächlich mit dem Camper nicht mehr so mega happy bin, um ehrlich zu sein, und tatsächlich auch am Überlegen bin zwischen, soll ich mir einen Quad Cortex holen? Soll ich mir einen Tonex holen? Fabian schwärmt aktuell quasi gefühlt
voll.
Jeden Tag.
Kriege
ich eine Voicemail von ihm, wie toll der Tonex
ja, ist so.
Und wie geil das ist und so. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber sprechen und auch vielleicht auch unsere Zuhörer, die eventuell auch vor so einer Kaufentscheidung stehen, dort ein bisschen unter die Arme zu greifen. Vielleicht macht es erstmal Sinn, so ein bisschen zu erläutern, warum ich aktuell mit dem Camper nicht mehr so zufrieden bin. Vielleicht kann man da ein bisschen drauf eingehen, okay, hey, das ist beim Tonex oder beim Quad Cortex anders. Ich finde, der Camper ist aktuell, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ziemlich outdated. So, man merkt, finde ich schon, dass das Teil 12 Jahre alt ist, so vom Aufbau und vom Design. Das heißt, ich finde die Zugänglichkeit sehr schwierig, wie man zum Beispiel Updates drauf lädt, solche Sachen da immer sehr aktuell ist. Und dann aber auch, wenn es darum geht, den eigenen Sound zu gestalten, das finde ich aktuell dann doch sehr outdated, sehr altbacken mit den ganzen Knöpfen, die man da immer drehen muss oder man tut halt mit per USB eine Tastatur anstecken und alles und irgendwie ist das so ein bisschen ich hätte es gern einfacher und ich hätte es gern auch kleiner und kompakter, wo ja Quad Cortex und Tonex ja eine Lösung gefunden haben, die ja sehr, sehr geil ist in Form von der Pedal-Geschichte. Wo würdest du denn jetzt sagen, soundtechnisch, wo ist denn da der große Unterschied zwischen einem Quad Cortex und einem Tonex? Wo würdest du sagen, was ist so der unique selling point von jedem einzelnen Produkt?
Quad Cortex gibt es ja nicht ohne Hardware. Ja, also erstmal musst du die Hardware besorgen. Und die Hardware ist ein Teil, das ist ja nicht nur Amp, das ist die ganzen Effekte und so weiter. Und das ist, wenn du sowas wie eine All-in-One-Solution möchtest, also einfach in, geht ja wahrscheinlich fast in so einen Gigbag rein, kannst du das einfach mit der Gitarre mitnehmen und da hast du eigentlich alles. Mhm. Und die Amp-Sounds an sich sind also ganz oben, also zusammen mit Tonex. Die Effekte sind gut und werden mit der Zeit wahrscheinlich nur noch besser. Ne? Also von daher ist es auch schwer zu vergleichen, weil du hast ja sehr verschiedene Use Cases. Ne? Bei Tonex kommst du rein umsonst als Plugin, kannst sogar 20 Stück downloaden umsonst auch, kannst erstmal testen, brauchst nicht mal die Hardware. Ne? Klar, brauchst einen PC oder einen Mac. Ne? Okay. Also es gibt alles separat, lebt es auch als Plugin. Super zu testen einfach auch, ob du das magst, ja, ob das dir passt und so weiter. Die Hardware gibt es ja jetzt seit kurzem, das Pedal, das ist eigentlich nur der Amp und ich, also vielleicht kann Fabian mich korrigieren, aber ich glaube, es ist nur ein Amp, also man kann nicht zwei Amps parallel schalten.
Genau, man kann immer nur einen Signalweg wählen.
Ja. Genau, und es gibt dann noch ein bisschen, was gibt da, Kompressor, Reverb, so ein paar, ein bisschen Effekte gibt es, ja, Noise Gate, ja, so Basics, das ist drin, aber ansonsten, das war's auch. Das kannst du dann mit einem Quad Cortex in der Hinsicht nicht vergleichen, ne? Da bräuchtest du, wenn du noch mehr Effekte brauchst du noch Pedale oder weiß ich nicht, so und so.
Oder so ein Helix Effects oder sowas.
Ja, genau. Mhm.
Ah, okay, interessant.
Aber wenn man dann mal so zusammenrechnet, ich sag mal, dann sag mal, hast du ein Helix Effects, als Beispiel jetzt Helix Effects und das Tonex, würdest du so ziemlich gleich liegen vom Preis, sage ich mal vorsichtig.
Ich glaube sogar immer noch drunter.
Oder vielleicht sogar noch drunter.
Wie viel kostet denn das Helix
Effects? Das Helix kostet, damals war das ein bisschen günstiger, als ich das geholt habe. Ich glaube, mittlerweile liegt es tatsächlich auch schon bei 500.
Die sind da
auch,
ja, schau mal, dann bist du aber dennoch bei beiden bei ungefähr 1000.
Ja, stimmt.
Das Quad Cortex kostet, glaube ich, aktuell immer noch über 2000.
Mach Witze, ja, ehrlich? 2000, so teuer ist das?
Ja.
Oh, okay.
Ich glaube unter 2000, aber ich habe jetzt nicht gecheckt, aber man muss sagen, du bräuchtest ja eigentlich zwei Tonex-Pedale.
Ja, so gesehen schon, es sei denn, ja genau, weil die Frage ist halt, willst du Pedale halt davor haben, ne? Weil die Pedale kannst du halt nicht noch davor modulieren. Ne? Das heißt, du hast da, beim Tonex hast du ja im Prinzip nur den Amp, in Anführungszeichen, nur den Amp dafür, aber halt, glaube ich, authentischer, auch wie du auch sagst, ne? Denke ich mal.
Okay, aber Charakter. Das ist ganz, ganz interessant, weil für mich sind so Komfortdinge halt immer wichtig in dem Amp, den ich drin habe. Was ich zum Beispiel immer brauche, ist ein Pitch-Shifter drin, weil ich definitiv keine zwei, drei Gitarren auf dem Gig mitnehme für andere Technik, so halt beim Camper halt einfach sage, okay, Halbton runter, wenn es tiefer gehen soll. Weil
ja, das kannst du auch mit dem Helix machen. Das habe ich auch schon mal gemacht in der Probe.
So ja, aber das ist halt die Sache so ein bisschen, wo ich halt einfach als fauler Mensch oder als Mensch, der echt so wenig wie möglich auf der Bühne machen möchte, sich halt eben fragt, okay, dann hast du da immer noch mehrere Pedale und musst dann irgendwie mehrere Dinge drücken, um den Sound zu wechseln. Und wenn ich jetzt von einem Clean Sound zu einem verzerrten Sound mit Delay und mit Pitch Shifter gehen möchte, dann sind das ja mehrere Dinge, die ich halt wahrscheinlich irgendwie drücken muss.
Also so ja. Arbeite ich halt mit so einem Setup. Ne? So ein MIDI-Konsole beziehungsweise so ein Amp-Switcher oder wie auch immer sich das Teil nennt. Und das geht super gut. Ne?
Das heißt, du kannst das alles wahrscheinlich dann MIDI easy miteinander.
Ich kann alles so machen, wie ich will. Ne?
Da musst aber dann erst, das sind so Dinge, da muss ich mich auch mal auseinandersetzen.
Musst halt erstmal so ein bisschen bauen, das ist klar. Presets bauen und so, wie du es halt haben willst. Aber im Prinzip ist alles möglich damit. Ne?
Okay, interessant.
Beim Quad Cortex hast du natürlich den Vorteil, du hast halt alles in einer Unit. Ne? Das sehe ich so als großen Vorteil. Du hast halt alles sofort und hast alles Parameter, die untereinander einstellbar sind. Ne?
Genau, und ich muss noch hier erwähnen, also Quad Cortex ist eigentlich ein super Interface, also Audio-Interface, okay. Das habe ich auch mehrmals gemacht, also Rampen ist ja für mich immer aktuell für Demos und verschiedene andere Sachen, ist ja ein guter Weg, Sachen zu vergleichen und es ist eigentlich sehr schwer, die Sachen so zu rampen, dass sie so klingen wie echt am Amp, ne? Mhm. Oder auch an dem nächsten Capture, was du demonstrieren möchtest, ne? Das Problem ist aber, dass wenn du verschiedene Interfaces hast und also sobald der Workflow ein bisschen komplizierter wird, gibt es da verschiedene Level-Mismatches und Gott weiß was, an jeder Ecke gibt es da kleine Stolpersteine. Mit dem Quad Cortex ist das genial einfach. Ja? Also mhm. wenn du genau mit dem gleichen Quad Cortex auch Sachen reampen möchtest, du rekordest einfach alle Level auf Null, ja. Das DI-Signal ist dann perfekt, genauso wie es klingen würde, wenn du direkt in den Amp spielen würdest. Und überhaupt keine Probleme, ja. Also es funktioniert fantastisch. Also für den Use Case, wenn es zum Beispiel, das wird ja aktuell, wenn du beim Mixen irgendwie so einen Track hast und ein DI-Signal hast und das dann halt reampen möchtest. Das ist ein super Tool dafür. Das funktioniert fantastisch.
Das ist auch gut zu wissen, weil das ist etwas, was mich beim Camper auch stört, jetzt verglichen mit dem größten Konkurrenten im XFX, ist, dass du den Camper halt nicht als Interface per se nutzen kannst, sondern halt immer erstmal dann noch ein Interface dazwischen schalten kannst. Das ist schon etwas, was natürlich manche Arbeitsprozesse auch einfacher und auch ein bisschen entspannter machen auf alle Fälle. Aber das ist cool zu wissen. Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr interessant, und das werde ich jetzt gleich, wenn diese Folge vorbei ist, auf alle Fälle mal machen, ist, dass man sich die Software vom ToneX runterladen kann und dort einfach mal die Sounds testen kann und gucken kann, wie gefällt mir das eigentlich klanglich und soundtechnisch so. Das heißt, das Pedal vom ToneX ist eigentlich nur quasi eine Maschine, wo dann die Software drin ist, die du dann genau. live bedienen kannst, ne? Was für eine Software ist das denn, die da drauf ist? Ich sehe nämlich viel, das hat mit Amplitube zu tun. Ist das Amplitube, was da drauf ist, oder ist es von denselben Machern, oder wie ist da eigentlich so der Hintergrund von dieser Software? Wenn das einer von euch weiß.
Also ich verstehe das als ein separates Produkt, also ToneX, also das hat eine gewisse Integration mit Amplitube. Amplitube habe ich auch eigentlich seit Ewigkeiten benutzt, das war für meine Ohren einer der besten Modeller eigentlich. Hat auch super Effekte. Also wenn man ein Plugin, ein Univibe in ein Plugin sucht, das ist meistens vergeblich, aber das Ding, was in Amplitube ist, klingt wie ein echter Univibe. Das finde ich unglaublich. Also ja, jedenfalls ist es ein separates Produkt. So verstehe ich das zumindest.
Mhm. Ja, so habe ich es auch verstanden eigentlich, dass das tatsächlich separat ist. Also ist ja klar, vom selben Hersteller, IQ Multimedia. Na, aber ich glaube, das ist nochmal dieses Ökosystem, nennt sich das, glaube ich, ne? Dieses, diese Capture-Geschichte, oder? Ökosystem, kann das sein? Irgendwas hatte ich da mal gelesen. Oder weißt du das auch nicht genau, Carlis?
Also, nee? Ja, das.
Okay.
Ach, jetzt hat der Fabian mir meine Frage aus meinem Gehirn geleitet. Sekunde, ich musste mal drüber nachdenken. Genau, Fabian hat so ein bisschen erzählt, dass wenn man sich das in den ToneX holt, dass man so ein bisschen vorsichtig sein sollte mit den Presets und den Sachen, die vorne drauf dabei, also schon dabei sind, dass das sehr Sinn macht, sich eben ausführlich auf so Internetseiten mal auszutoben und zu gucken, was kann man da für Captures runterladen. Gibt es da eine Möglichkeit oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das, was du zum Beispiel machst, mal anzutesten oder anzuhören? Gibt es da Soundbeispiele auf deiner Internetseite oder wie würdest du Leuten raten, auch zum Beispiel mit deinem Captures oder mit deinem Produkt mal ein bisschen ranzutesten an das ToneX?
Ja, ich erzähle das mal für diejenigen, die das vielleicht überhaupt gar nicht kennen, ne? Es gibt eine Website, ToneNet von IK Multimedia. Das war ursprünglich für Amplitube gedacht, um Presets zu sharen und so weiter. Und dort werden auch diese ToneX Tone Models oder Presets geshared. Und dort bekommt man welche von IK Multimedia selber, von anderen Usern, von Leuten auch wie mich, die kommerziell was machen und gleichzeitig auch umsonst was da reinstellen. Ne? Es ist kein Marketplace, alles was dort drauf ist, ist umsonst, kostenlos. Mhm. Und wenn du zum Beispiel diese kostenlose Version bekommst, du hast 20 freie Downloads. Mhm. Das heißt, du kannst egal schauen, du kannst auch, bevor du das runterlädst, kannst du dir kleine Clips anhören, die sind auch dort drauf. Also es ist eigentlich ein super Teil, du musst gar nicht dich zu einem Download verpflichten, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Ne? Du hast die Chance, das zu hören. Und ich weiß nicht, da vielleicht kann Fabian mich korrigieren, kann man, bevor man runterlädt, auch testen an der eigenen Gitarre? Funktioniert das?
Ich habe das gar nicht. Also ich habe das ja damals so gemacht, dass ich das dann... wie habe ich das gemacht? Ich überlege gerade. Ich meine, du kannst das dann tatsächlich runterladen und du kannst natürlich auch diese Vorclips hören. Da gibt es ja so vorgefertigte Spuren, die kannst du dir dann anhören. Aber ich finde, die sind immer relativ aussageschwach, weil du weißt nicht, was für eine Gitarre da benutzt wurde. Ne? Der Stil ist meistens auch immer, auch wenn es da verschiedene Presets gibt, von gibt's Heavy Presets oder auch Clean Presets. Aber cooler ist es dann immer, wenn du halt selber ausprobieren kannst. Und was aber noch viel, viel wichtiger ist, ist halt, wie du dein Interface einstellst. Ne? Also da musst du halt den Level immer so ein bisschen anheben. Das ist halt auch so ein Ding, wie du den Input regelst vom Eingangssignal. Ne? Das ist vielleicht auch sehr wichtig, weil ansonsten hast du unter Umständen halt ein sehr schwaches Signal. Und dann klingt der Sound meistens eher so, dass du dich fragst, okay, irgendwas fehlt hier noch. Ne? Das heißt, dein Input-Signal vom, wenn du in das Interface reingehst, dann hast du ja diesen Hi-Z, Hi-Z-Anschluss und da drehst du aber noch ganz minimal auf. Ne?
Dass du noch aber das ist jetzt, wenn du das Gerät hast, aber wenn du nur die Software hast.
Das ist, wenn du die Software hast. Beim Gerät gibt es auch nochmal intern so ein Trim, nennt sich das, das Trim Gain. Und das kannst du dann nach Belieben einstellen. Ich bin aber der Meinung, und auch viele User, dass du das auf minus, sag ich mal, 8 oder 13 dB sogar stellen solltest, damit es mehr dem entspricht, was du halt vorher hörst in der Software. Darum geht's halt. Ne? Das heißt, da muss man auch vielleicht ein bisschen probieren. Es kommt immer ein bisschen auch auf die Gitarre drauf an, was für eine Gitarre du spielst. Kannst ja jetzt nicht eine, sag ich mal, EMG Metal Axt mit einer Strat vergleichen vom Input auch. Ne? Und dadurch können die Sounds natürlich auch ein anderes Abbild darstellen. Ne? Und natürlich kommt es drauf an, wer macht diese Captures. Ne? Das weiß ich zum Beispiel vom Cardis, dass diese Captures super geil sind, weil er auch weiß, was er tut. Ne? Es gibt aber auch genauso andere Leute, die stellen da was rein und dann hörst du dir die Captures an, die klingen nett, aber ist kein Vergleich. Das heißt, man muss sich da auch ein bisschen Zeit lassen und viel ausprobieren, weil ansonsten bist du vielleicht frustriert, wenn du so 2-3 Profile gehört hast und denkst, oh, das ist nichts für mich, weil ich verstehe das so, dass diese Capture-Geschichte ja im Prinzip so gut wie alles kann, und aber auch genauso viel Müll kann auch produziert werden. Ne?
Ja, ja, klar.
Das muss man halt immer so ein bisschen selektieren, aber ich glaube, das gibt's beim Quad Cortex und Camper auch, dass es da Foren gibt und dass man seine Sounds hochladen kann. Ist ja wie bei Presets generell. Ne? Deswegen auch diese von IKEA Multimedia. Ich bin ehrlich, ich habe nicht so wahnsinnig viele probiert, weil ich immer vorsichtig bin, was so Presets angeht. Vielleicht, Carlis, kannst du dazu was sagen? Hast du die mal ausprobiert, um so zu checken, wie so der Stand da ist?
Ja, ich habe so ab und zu mal geschaut. Also es gibt Sachen, die richtig gut sind. Mhm. Sachen, die für mich jetzt zumindest nicht passen. Also es ist auch, muss man erstmal sagen, es ist super subjektiv.
Absolut.
Was Leute suchen, was Leuten gefällt. Ja, und ich habe da natürlich meine Vorlieben. Und also wie gesagt, man kann auch gute finden. Und bestimmt bei dem Tornet insgesamt gibt es einen Haufen von richtig guten Sachen.
Absolut.
Von richtig exotischen Amps auch und gut gecaptured. Nur muss man halt da Zeit investieren zu suchen. Es gibt ein Problem, was ich bemerkt habe. Und mittlerweile glaube ich habe auch verstanden, woran das liegt auf der Capture-Seite. Es gibt sehr viele Tonmodelle, die sowas wie einen Nachhall eines DI-Signals haben. Sowas wie ein Delay vom DI-Signal. Auch bei sehr ansonsten guten Captures, die haben halt diesen kleinen Defekt. Und ich habe das selber erlebt, weil ich habe ja mittlerweile schon auch einen Haufen von diesen Dingern gemacht. Ich habe bemerkt, es gibt manchmal beim Capture-Prozess, das hört man bei den ersten Sine-Sweeps, bei den ersten Testsignalen, die das Programm macht, gibt es so ein komisches Nachhall. Nach dem Sine-Sweep gibt es noch so ein wirklich wie Nachhall. Und jedes Mal, wenn ich das höre, ich weiß, okay, jetzt muss ich restarten und hoffen, dass es weg ist, weil ansonsten bekomme ich am Ende genau diesen Effekt, dieses DI-Signal-Nebengeräusch als kleines Delay. Also ich habe das mit Support versucht zu regeln, aber also ich glaube, die wissen da auch nicht ganz konkret Bescheid, was Sache ist. Aber da müsste man schauen. Also es ist im Moment noch jedenfalls ein Problem, das noch nicht ganz gelöst ist. Und bei mir hilft immer einfach restarten, mehrmals, irgendwann ist es weg, dann läuft es wieder gut, aber ja. Das ist im Moment bei sehr vielen leider auch so ein Ding.
Kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zu dir und zu der Arbeit, die du machst. Und zwar ist so eine Frage, die für mich immer sehr spannend finde, ist, was sind denn eigentlich so den Amps, mit denen du da angefangen hast? Reden wir mal ein bisschen mehr über wirklich die Amps für unsere Amp-Liebhaber hier als Zuhörer. Was waren damals so die Amps, mit denen du angefangen hast? Und wo würdest du auch sagen, hey, okay, das war jetzt so ein richtig geiler Amp-Moment oder so ein richtig geiler exotischer Amp, den du richtig geil gecaptured hast, so ein Meilenstein, der dann irgendwie davor kam. Gab es da so Momente oder wie würdest du sowas beschreiben?
Also für mich war immer die Referenz von einem guten Amp-Sound der JTM 45, der Marshall. Und als ich das angefangen habe, das war der erste Amp, den ich überhaupt gecaptured habe. Das war aber kein Original. Ich hatte damals noch keinen Original JTM 45. Es war ein Clone. Ein sehr authentischer und so weiter. Aber dann habe ich noch einen originalen 65er Super Reverb und einen 64er Vox AC30. Das waren die ersten drei Amps, also die heilige Dreifaltigkeit in meinen Augen. Das sind so die Sounds, die alle irgendwie... Es gab von Tom Buchewak gab es ja den Witz, also er meinte, es gibt ja nur drei Amp-Sounds. Ne? Es gibt den Vox Chime, es gibt den Marshall Crunch, ja, und den Fender Clean. Mhm. War natürlich als Witz, aber das ist immer noch immer die Referenz. Also wenn es um Clean geht, ist es der Super Reverb, der Blackface. Wenn es um so bissige Töne geht, ist es immer natürlich der Vox als Referenz und Marshall für rockige Sachen. Und die ersten drei habe ich gecaptured. Das fand ich überzeugend, also für mich selber. Und damit ging es los. Das waren die, also nicht exotisch, gerade umgekehrt. Wahrscheinlich der Standard, aber das sind auch halt nicht Amps, besonders wenn es diese Vintage-Sachen sind, wo jeder rankommt. Und nicht alle sind in einem guten Zustand und so weiter. Und ich habe ja, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir da später drauf ein, aber ich hatte ja noch vor ein paar Jahren versucht, ein Hardware-Produkt zu gestalten. Und das war halt auch natürlich eine sehr nützliche Erfahrung für mich, auch für diese Sachen, die ich bis immer auch hier mache, weil es letzten Endes sind es halt echte Amps, mit denen man zu tun hat. Und wenn man ungefähr versteht, was da vor sich geht, hilft das natürlich auch ungemein bei dem ganzen Rest. Ja. Und erstmal müssen die Amps ja so klingen, wie sie klingen sollen. Die müssen ja gewartet werden und in Top-Shape sein, damit sie auch klingen. Und diejenigen, die ich habe, die alten, einige davon habe ich seit mittlerweile schon 20 Jahren oder so. Dann gibt es noch Sachen, die ewig in der Rotation waren, wo ich welche gekauft, verkauft habe von dem gleichen Modell, bis ich auf so ein paar goldene Amps gestoßen bin, die dann mit mir geblieben sind.
Sehr schön. Ja. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt ins Studio und fange jetzt an zu capturen?
Zu capturen,
ja. Also wenn mein kleinerer Sohn nicht krank ist und im Kindergarten ist, dann habe ich einen normalen Arbeitstag. Es ist eigentlich, also das Schwierigste ist, wenn man gesamte Captures macht, also mit Amp und mit Cap, mit allen Mikrofonen und so weiter, ist das Abenteuerlichste natürlich die
Darf ich ganz kurz unterbrechen, ja, für viele Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, okay, was meint er jetzt mit Amp, mit Cap, Capture oder die iCapture? Mhm. Kannst du dazu kurz noch was sagen? Ich glaube, ja, da ist klar. Der Justin auch nicht so hundertprozentig im Bilde wahrscheinlich.
Angefangen mit dem Camper sogar, glaube ich, gibt es ja die Möglichkeit, bei allen, auch bei Quad Cortex und bei Tonex, ein Amp zu capturen als DI. Also das heißt nur der Amp-Sound ohne sozusagen den Filter des Caps dahinter. Ja? Nur das direkte Signal vom Amp, was rauskommt. Und das kann man dann separat später kombinieren mit Impulse-Responsen, ja, und du kannst, das ist sehr vielseitig, ja, du kannst das x-beliebig verwenden. Und dann gibt es die sogenannten vollen Captures, ja, Full Captures, die dann halt den Amp, das Kabinett und dann damit auch die Mikros, Preamps, also die volle Kette ist dann dabei, was alles, was du halt drin hast in der Kette, das ist alles drin in einem Capture. Und also hierzu kann ich vielleicht gleich sagen, also ich persönlich finde das sowohl bei Quad Cortex weniger, aber auch bei Tonex, ich finde, dass die DI-Version immer ein bisschen authentischer klingt, mit einem guten Impulse-Response obendrauf. Aber Leute wollen halt oft auch diese vollen Captures, weil das einfacher ist. Du lädst es hoch, du musst nichts rumregeln, hast gleich einen super Sound und fertig. Also daher mache ich beide. Und jedenfalls, wenn man diese vollen Captures macht oder Impulse-Response macht den Cabs alleine, es ist natürlich sehr abenteuerlich, wenn man mehrere Mikros phase alignen muss, es ist wirklich Millimeterarbeit. Und das Spannendste ist, wenn du sagst, normaler Arbeitstag, das erste, womit der Tag dann beginnt, ist checken, ob die Mikros nicht sich bewegt haben. Ja. Es passiert da manchmal bei Stativen, ja, die sinken ein bisschen ab und dann ist der Sound schon weg, ja. Über Nacht passiert das manchmal. Also mittlerweile habe ich sowas wie so ein Rig gemacht, wo das alles fast verschraubt ist, dass sich da nichts bewegt. Und ich habe da so mein Standard, glaube ich, da langsam erreicht, wo ich denke, also mir gefällt, wie das meistens abnimmt. Und dabei bleibe ich meistens auch. Damit geht es meistens los. Erstmal das checken. Und ansonsten ist das Caption ja so ein bisschen mechanisch, wenn man 40 Stück davon von einem Amp macht. Aber man hat dann mehrere getan und hat ein bisschen Spaß dabei auch. Also,
jetzt muss ja auch ein bisschen Spaß machen.
Ja, klar. Ja. Sonst hängt man den ganzen Tag nur vorm Bildschirm. Sehr frustrierend.
Apropos Spaß, was würdest du denn dann auch sagen? Was macht für dich einen guten Sound aus? Wo gibt es einen Moment, wo du sagst, hey, okay, jupp, das ist jetzt genauso, wie ich ihn haben will? Weil in so einem Capture fließt ja auch was Persönliches, würde ich mal sagen.
Oh, eine Menge, glaube ich.
Wie gesagt, du machst ja einen Snapshot von etwas, was du vorgefertigt hast. Was würdest du sagen, auch wo ist da für dich der gute Sound in dem Moment, wo du sagst, okay, jetzt ist es, oder nee, ich muss da nochmal ran?
Also ich auch wieder, natürlich, es ist super subjektiv. Für mich, ich suche immer einen balancierten Sound. Und ich, da gibt es ja auch sehr verschiedene Meinungen, aber das habe ich jetzt noch gestern mit einem Freund von mir, einem Gitarristen, mit dem wir gerade so diese High-Gainer-Amps gecaptured haben. Wir haben über den Sweet Spot von Amps gesprochen. Ne? Und da gibt es ja verschiedene Amps. Es gibt welche, die einfach einen Tonregler haben und Volume. Nicht mal ein Tone-Stack, ja, dann gibt es welche mit Tone-Stack, mit mehreren Kanälen und mit zusätzlichen Reglern und so weiter. Aber letzten Endes ist es meistens so, egal wie viele Knöpfe du da hast, meistens hat der Amp so wirklich einen Punkt, wo er einfach am besten klingt. Und für mich, ich habe bemerkt, wenn du da ankommst, wenn wir zumindest über Standardgitarren sprechen, wie Struts, Les Pauls, SGs und so weiter, nicht so siebenseitigen und solchen Geschichten, ist ein bisschen anders dann natürlich. Aber so die Standardgitarren klingen eigentlich alle in dem Punkt gut. Du kannst eine Strat mit einem Les Paul wechseln und umgekehrt. Es klingt gut, okay, vielleicht für die Strat ein bisschen weniger Treble vielleicht oder so kleine Nachjustierungen. Aber der Punkt ist so ungefähr da.
Interessant, und, okay.
Ja, und da gibt's, es gibt ja auch, das Ganze ist dann auch bei einem Tone-Stack, wenn du einen Amp einstellst, das sind ja alles, also meistens bei den Amps, die ich capture, das sind ja alte Amps und das sind meistens passive Tone-Stacks, das heißt, sie schneiden eigentlich Frequenzen zurück oder raus, ja, was man da macht, ist, man sucht so ungefähr den Punkt, wo jeder Knopf anfängt zu greifen, also Bass, du fängst an bei 0, der ist so hoch, wo plötzlich das so einen Sprung gibt im Bass, wo du merkst, okay, jetzt ist da was los. Und meistens ist es auch sehr nah an einem Sweet Spot, wo das auch am besten funktionieren wird bei dem Amp. Ja, das und genau, also ich versuche den Sweet Spot beim Amp zu finden. Und die meisten Captures, die ich mache, das sind, ich fange immer an mit so einem balancierten Capture, was für mich am besten klingt. Und dann gehe ich einfach ein bisschen sozusagen nach rechts und nach links, ein bisschen bissiger, ein bisschen fetter, ein bisschen gescoopter und so weiter. Ja. Die Variationen, die ich mache, sind nicht drastisch oder jetzt das Grellste, was man vom Amp rausholen kann. Zum Beispiel. Manchmal schon. Manchmal gibt es Amps, die, also der JCM 800.
Oh, der kann sehr bissig klingen, ne?
Der klingt aber auch, wenn man aber hinten dann die Mikro so einstellt, dass er nicht zu grell in dem Cap klingt, ist es ein fantastischer Sound. Mhm. Ne? Ja, also jedenfalls Amp im Sweet Spot und bei dem Cap, da suche ich auch wieder Balance. Genug Druck, genug Punch, dass man. Davon hängt es ab, ob du beim Spielen, auch beim DI, wie wir das ja meistens jetzt erfahren, mit dem Plugin einfach Gitarre direkt ins Interface, dass du halt die Ansprache fühlst, dass du von dem Amp eine Antwort bekommst, wenn du da was an den Seiten machst, dass man halt all diese Frequenzen hat, aber dass nichts zu stark überwiegt oder störend wird. Und was ich persönlich auch wieder sehr subjektiv, was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn man die Übersteuerung von Speakern hört. Also ich versuche diese Caps und die Mikrofonierung so zu machen, dass das halt so ein bisschen glatt klingt. Also es ist immer noch detailliert, aber es bricht nicht auf, zerbricht nicht in diesen super vielen Obertönen und so weiter. Da verliert sich für mich sehr viel an der eigentlichen Information von der Gitarre.
Interessant. Wo kommst du denn musikalisch gesehen so ein bisschen her? Du hast ja jetzt gerade auch gesagt, deine Captures basieren sehr auf diesen, ich sag mal, dann doch ein bisschen traditionelleren Gitarren, der SG, der Les Paul und der Strat. Und das wäre für Siebenseiter ein bisschen anders, was jetzt ein Satz für mich ist, der sehr wichtig ist, weil 80% aller Gitarren, die ich hier habe, sind Sieben- und Achtseiter.
Ich sehe, so. Ja.
Das ist ja das Schöne an dem Podcast, dass Fabian und ich da wirklich aus zwei anderen musikalischen Welten so ein bisschen kommen. Das heißt, ich gehe mal von aus, auch dein Grundbild oder das, wo deine Inspiration vom Sound kommt, wahrscheinlich dann auch mehr aus dem traditionellen und aus dem klassischen Gitarren-Sound, aus der Gitarrenecke, oder?
Ja, für mich ja. Also es gibt das sind so die üblichen Verdächtigen, ja. AC/DC Back in Black ist für mich so ein Meilenstein dafür, wie ein Marshall und SG oder Humbucker halt klingen sollen. Das ist ein fantastisch aufgenommener Album Stevie Ray Vaughan für Blackface Fender Sachen, ja, ist für mich Referenz. Also heißt ja, glaube ich, sowas wie Texas Blues oder so, mehr oder weniger. Ne? Aber der Mann hat es ja eigentlich so fast in einer Person diesen Sound halt kreiert, den jetzt viele haben und den ich bei all diesen Leuten, die das gut machen, einfach super finde immer noch. Das ist für mich dann halt der Super Reverb. Ja, der, für Back in Black ist es der JTM50. Das ist der Amp von Angus auch. Ja, für AC30, AC30, das sind halt diese punkrockigen, richtig chimigen Sachen. Also das sind halt auch die Sounds, die ich selber immer gehört habe, gespielt habe oder versucht habe zu spielen. Das ist halt der Sound in meinem Kopf. Und das ist auch, wie es losging. Man spielt etwas, versucht etwas nachzuahmen. Damit fängt das ja bei vielen an, bevor du was Eigenes machst. Du versuchst das nachzuahmen. Und mich hat sehr früh angefangen, der Punkt zu stören, dass ich höre, okay, ich spiele das so ungefähr richtig, aber es klingt ganz, ganz anders. Wie bekommt man diesen Sound? Ja, woher kommt das? Ja, fing es an mit Jimi Hendrix. Ein paar Sachen, die ich dann endlich gelernt hatte. Halt spielen konnte, aber der Sound war einfach überhaupt nicht da. Und es war nicht so, es ist natürlich viel Wahrheit an dem Punkt, der Sound ist in den Fingern, das kann man überhaupt nicht bestreiten, aber versuch mal AC/DC auf einer Akustikgitarre zu spielen. Oder?
ja, das macht keinen Sinn.
Habe ich auch versucht, ganz am Anfang, ja, aber es macht sehr wenig Spaß. Ne?
Und, muss nur laut genug anschlagen.
Ja, genau.
Leider
und
nicht.
Und öfter.
Ja.
Ja, genau, und klar, es ist das hat ja viel damit zu tun, was du spielst. Und für mich, ich habe dann relativ schnell verstanden, also für mich war die große Liebe, das waren die Amps. Nicht viele Gitarren oder so, für mich, also für mein Ohr, für mein Verständnis, für mein Gefühl habe ich verstanden, für mich sind die Amps am wichtigsten, weil ein guter Amp kann eine ziemlich miese Gitarre richtig gut klingen lassen. Und umgekehrt ist es
schwieriger.
Funktioniert,
funktioniert
so nicht.
Schwieriger,
ja. Definitiv. Und so fing das bei mir an mit den Amps. Also ich habe ziemlich früh angefangen, die zu horden. Und es waren von Anfang an immer halt diese Ikonen, wegen den Leuten, die das gespielt haben. Ne?
Ja. Mega interessant. Ich finde sowas immer sehr spannend zu hören, wenn Leute sagen, hier, der Amp-Sound auf dem Album ist sehr wichtig oder sehr stilprägend oder auf dem Album ist immer, hör dir das mal an, weil ich ja unsere Zuhörer wissen das ja mit Amps, ich bin mit Pott aufgewachsen, so, das waren quasi meine ersten Amps, Line 6 und alles, kommen aus einem sehr modernen Sound, aber ich jetzt in den letzten, seitdem ich den Podcast mit Fabian mache und Fabian mich eigentlich immer dafür prügelt, dass ich mich so wenig mit Amps auskenne, tue ich mich halt mehr mit auseinandersetzen mit so Sachen und entdecke da halt auch nochmal ganz neue Welten irgendwie bei, die halt mir sonst immer so, oder die mich irgendwie nie interessant waren. Für mich waren das Wichtigere eher, was spiele ich und wie spiele ich und wie kriege ich das noch besser spieltechnisch hin, als mit welchem Amp spiele ich. Aber das ist ja nochmal eine sehr schöne, geile
Aber das ist ja auch Welt, die wichtigste schöne, Kette, ne? So oder so. Ne? Was kommt, ja, was du reingibst, kommt auch raus. Ne? Aber klar.
Wie gesagt, ja. ich merke das auch, wenn wir zusammen spielen und so. Das ist schon, auch dort ein Knowledge drüber zu haben, ist auch ein wichtiger Skill und auch eine geile Passion. Und ich bin immer sehr fasziniert von Menschen, die da halt einfach auch eine große Leidenschaft für solche Sachen haben, so für Amps und wie man einen Amp einstellt und diese Sweet Spots und alles. Das kenne ich halt nicht. Bei mir gab es halt immer nur Line 6 und alles auf 11 und dann Metronom an und dann wird losgeübt.
Aber für dich könnte zum Beispiel auch sehr interessant sein, diese Mesa-Geschichten, die du jetzt gerade machst, Carlis. Ne?
Das ist halt nämlich so, ne? Das Interessante irgendwie, auch wenn ich als größter deutscher Petrucci-Fan, den ich mich jetzt mal hier so nenne, bin ich nie wirklich auf Mesa warm geworden.
Nee?
Das ist so, auch wenn ich diesen krass, Sound seit 20 Jahren so höre bei Petrucci, aber ich habe ein paar Mal versucht, Mesa zu spielen.
War nicht deins.
Und auch wenn es um Profiles und so geht, um Camper habe ich jetzt auch keinen Mesa. Das ist irgendwie dann doch nicht so.
Aber welche? Meins. Welches Modell? Da gibt es ja einige, ne?
Ich kann dir leider nicht mehr sagen, welches genau das war. Das war irgendwo auf dem Gig und er stand da auf der Bühne. Und
das Teil, das wie so ein Metallboden aussieht oder ein anderes Teil?
der Rectifier, ne?
Wahrscheinlich sowas sein. Ich meine, das ist halt auch, wenn man sich halt auch mal mit sowas richtig austesten möchte, dann muss man da halt auch immer mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und das hatte ich halt bis zu jetzt, zu dem Zeitpunkt auch noch nie so. Als Student hast du halt auch nicht irgendwie die Möglichkeit, dir mal schnell für 2.500 oder so ein Amp zu holen. Und das hatte dann halt auch eben für mich nie die Priorität. Ich habe mir dann halt den Camper geholt, als ich Student war und war dann auch erstmal glücklich.
Auch so. Nicht schlecht für einen Studenten. Camper war ja damals auch, oder immer noch ist er auch nicht.
Ja, das immer noch. Das war halt, die mussten mir das auch irgendwie ein bisschen zusammen. Aber es war halt für mich so, hey, Studium geht zu Ende, es ist ein Musikstudium, ich werde professioneller Musiker, also brauche ich jetzt auch mal, muss ich mal von meinem Wetter 2 Line 6, den ich damals hatte, ein bisschen wegkommen.
Absolut.
Ja. Aber also, wie ist denn,
wir hatten ja, das hat ja Fabian eben erwähnt, wir hatten so eine Session jetzt 2 Tage lang mit meinem Kumpel, mit diesen Heavy-Geschichten, weil ich hab da sehr wenig Ahnung. Also ich da habe ich halt nicht diese Töne im Kopf. Jedes Mal, wenn jemand irgendwie was erwähnt, da google ich das nach und höre ich mir das an und dann habe ich so ungefähr eine Meinung, der Typ spielt einfach super diese Heavy-Geschichten, hat eine Band und dazu kommt dann bald was raus. Wir machen für ihn sowas wie einen Artist-Pack. Und wir hatten dann einen JCM 800, einen PV 5150.
Der Klassiker,
Den Triple Rectifier und den Mark V. Und ich war, um ganz ehrlich zu sein, darauf eingestellt, als so ein Vintage- und Boutique-Amp-Snob ein bisschen, der ich bin, werde ich alles überhaupt nicht genießen. Ja, das finde ich alles doof. Aber gut, ich muss da irgendwie durch, weil Leute danach fragen. Und ich habe wirklich komischerweise viele Anfragen gehabt, obwohl ich der Typ bin, der ja hier Vintage-Fender macht und Marshalls und sowas. Aber irgendwie kommen zu den Heavy Amps mehr Anfragen als zu allem anderen. genau, dann haben wir das gemacht mit jemandem, der halt Ahnung davon hat. Mhm. Und auch eine Siebenseiter und so weiter. Und ich muss gestehen, auch für meine Strat, für meine Yamaha SA 1000, das ist sowas wie ein AS-335-Typ Gitarre. Mag alle diese komischen Amps auch sehr. Also man findet bei jedem einen Punkt, wo das einfach richtig gut klingt und was kein anderer so gut macht. Das ist, und das, jetzt verstehe ich die Leute, die mit 100, 200 und so weiter Amps enden, ja, weil
jeder hat so seinen Charakter, ne?
Genau, wenn du so diese Sweet Spots findest und die Sachen, die sie halt besser als andere machen, dann ist es schwer, das loszuwerden, ja, weil du weißt, das macht kein anderer. Und da finde ich das jetzt auch, wenn das Capture jetzt auf dem Level ist, so ein bisschen Medizin für dieses Gear Acquisition Syndrome, ja, dass man da zumindest sehr nah dran kommt. Mhm. Also wirklich sehr, sehr nah. Und manchmal, das hatten wir auch festgestellt, wir haben jetzt auf Quad Cortex gecaptured, weil das ist, was der Artist ist sein Name, was der Artist verwendet für seine Musik. Und sehr oft war das so, dass für die Sachen, die er macht, die Captures eigentlich besser geklungen haben. Weil es gibt also es ist so ein Minus in Bezug auf die Authentik, weil es geht was verloren, was im Original da ist. Es sind so am meisten sind es diese Obertöne aus dem Power Amp, die richtig fieseligen oben, die man oft auch versucht wieder rauszuschneiden mit der Q und so weiter. Und genau das geht bei beiden, bei Quad Cortex und auch bei Tonex, das geht verloren. Und wenn du Amp-Sounds hast, die ansonsten geil sind, aber halt zu viel diesen Fizz oben haben, heilt es das automatisch. Und da müssen wir lachen, ja. Es ist Capture halt eigentlich besser gefällt und genauso gut schneidet im Mix und so weiter, genauso funktioniert, nur halt diese paar Artefakte nicht mitbringt und in dem Fall hilft es eigentlich. Manchmal ist es natürlich so, dass du diesen Fizz haben möchtest, klar. Und da ist es schade, aber die Sounds kannst du nicht identisch machen. Das geht halt nicht.
Ja, cool, da hast du ja auch so dann die wichtigen Amps für den modernen Metal-Sound, gerade so der Mark V und der PV50-150.
Der Mark V ist geil.
Das sind schon welche, die gerade echt im modernen Bereich auch gerne benutzt haben. Wie war der Name von dem Künstler nochmal, dass das unsere Zuhörer auch wissen, dass da bald
Der Name ist Artist Arpin, es wird wahrscheinlich schwer, das zu finden, aber ihr könnt Spotify, seine Musik, er hat eine Band zusammen mit einem Kumpel, die heißen Jar of Kings.
Jar of Kings?
Kings.
Ach, Kings.
Okay. Wie die Könige, oder?
Ja, genau. Jar of Kings heißt cool. Die Band. Die haben ein Album, das heißt Monoverse.
Cool. Das kann man sich dann ja auch geben, vor allem für die, die da ein bisschen heavier interessiert sind, dass es da bald auch mehr zu gibt. Aber cool, dass du dich auch da dann in diesen Bereichen, sage ich mal, ein bisschen weiter ausleben möchtest, weil klar, du hast auch gesagt, die Nachfrage ist wahrscheinlich auch eben dann groß und da. Gibt es noch andere musikalische Bereiche oder Amp-Bereiche, wo du gerne mal so ein bisschen capturen würdest und auch Erfahrung sammeln würdest? Weißt du, vielleicht noch mal ein Jazz-Amp oder was gibt's da noch für so Exoten, wo du sagen würdest, ach, sowas würde ich auch
oder echt so gerne mal capturen.
Das wäre schon
Vintage, glaube ich. Ja, genau, das wäre schon Vintage.
Es ist ganz putzig, also ein Jazzer hat mich noch nicht angesprochen, aber ich wurde angesprochen von einem Gitarristen, der PNW, Praise and Worship macht, ne? Also,
ach so, ja.
Was in Amerika ja große Genre eigentlich ist, ne?
Ah, ja, okay.
Und ich habe dazu ja auch wenig Ahnung. Nur so viel, ich glaube, das ist meistens ein AC30 oder so ein Vox-inspirierter Amp, so ein Matchless oder halt so was diese Höhen hat, die so ein bisschen ja engelhaft auch klingen, ja, viel Delay oben drauf und dann gibt's so dieses riesige, ja, so ein bisschen der The Edge-Sound von U2, glaube ich, so
genau.
Im Grunde, wenn ich das richtig verstehe. Und mit dem Gitarristen haben wir auch gesprochen über eine potenzielle Zusammenarbeit und werden da auch was zusammenbasteln. Und das hat sich auch so organisch ergeben. Er fand einfach das war jetzt für Tonex, er fand meine Capsules toll und wollte wissen, ob wir da in die Richtung ein bisschen spezifischer was machen könnten. Und cool. Ich finde das super, weil ich lerne da jedes Mal so viel. Auch mit dem Artist gestern, also ich hatte das schon vermutet, ja, aber wie die Amp-Sounds, die er für seine Siebenseiter aus den Amps herausgeholt hat, wie die sich unterscheiden davon, was ich da gemacht hätte, ist einfach unglaublich.
Ach krass,
okay. ist ein riesiger Unterschied. Weil besonders so diese Sachen, wo ein bisschen die Mitten rausgescoopt werden an der richtigen Stelle, was dann für die Siebenseiter richtig gut funktioniert und klingt, ja, klingt an meinen normalen Gitarren überhaupt nicht gut. Ja. Du legst eine Strat dran, du spürst, es ist zu viel rausgeschnitten, das klingt überhaupt nicht gut. Mhm. Aber für so ein Siebenseiter-Monster ist es eine ganz
andere Geschichte. Ja, da brauchst du halt diesen Cut auch, ne?
Ja.
Das ist ja wie bei Mesa Boogie, ne, mit den Bässen auch und so. Da muss man ja auch immer aufpassen. Ne? Bei den Boogie-Amps, die haben ja auch so viele enorme Bassreserven. Die meisten drehen den auch echt immer nur so, jetzt kommt er so gerade und dann ein Stück zurück.
Hm. Ja, aber der hält sich auch gut zusammen. Also der Mark V, der hat so eine Wucht und auch so präzise. So auch für Artists war das auch ein super Amp. Er macht so rhythmische, perkussive, aggressive Sachen und da hält der Mark V super mit, flabbert nicht und ist immer noch massiv. Und
tight, ne? Ja.
Ja, genau, tight ist das Wort dafür, ja, genau. Also, wie gesagt, also ich bin immer noch überrascht, wie toll ich selber auch die Sounds finde, ja, auch den Mark V. Ich bin jetzt ein Fan. Ne?
Du, das ging mir genauso. Ich habe ja die Captures getestet, ne? Und muss sagen, der Mark V hat mir auch echt gut gefallen, ne? Weil der halt auch so schön tight ist, ne? Ist schon, genau. Schon geil.
Der Rectifier, der ist ein bisschen mehr vintage, der ist runder, mittiger, organischer vielleicht, also der gefällt mir auch sehr gut. Ich kann das Teil kaum ansehen, aber es klingt sehr gut.
Das heißt, die sind schon draußen oder? Ah ja, ich sehe es ja gerade. Ich bin kurz auf deine Internetseite gegangen.
Genau.
Hier findet man ja schon den Mark V. Mhm. Und die anderen?
Ja, PV, genau. Also PV, Triple Rectifier, JCM 800 habe ich jetzt alle gestern Nacht rausgelassen. Die freien Tonmodelle sind verfügbar auf Tonet.
Geil.
Cool. Sehr geil.
Das sind jetzt nicht diejenigen, die Artist eingestellt hat, also die werden exklusive in dem Artist-Pack sein, weil das werden im Vergleich nicht so viele sein, wie ich normalerweise zu den Amps mache, weil er macht sozusagen die Sounds, die er selber braucht und das sind nicht 40 Sounds
von jedem Amp.
Aber die Zeit, die wir da verbracht haben und jedes einzelne davon einzustellen, die Zeit, die er noch verbringen wird, das sind Presets noch mit EQ und so weiter noch zu bearbeiten, das wird dann halt das volle Paket sein.
Und das macht er jetzt auch für Quad Cortex dann auch, ne?
Genau, wir fangen an mit Quad Cortex, aber es kommt dann auch später für Tonex raus. Also was jetzt im Tonex drin ist, das sind meine Einstellungen, die ich an normale Gitarren sozusagen gestaltet habe und das ist so ein bisschen, um das Gefühl zu bekommen, was man da erwarten kann.
Cool.
Und ich sehe auch, du hast schon jetzt auch, ich sag mal, drei größere Packages rausgehauen. Ich sehe es jetzt vor allem für den Quad Cortex, das Holy Trinity Capture Pack, das Angry Brits und das American British Boutique Amp. Der Holy Trinity hast du ja gerade schon von erzählt. Das ist ja wahrscheinlich dann eben der Marshall, der Fender und der Vox, genau. Gehe ich mal von aus. Was kannst du zu den anderen beiden noch sagen? Zu den Angry Brits und zu dem American British?
Eigentlich muss ich sagen, dass diese Pakete, wie ich die jetzt da zusammengestellt hatte, das ist nicht der große Verkaufsknüller. Am besten verkauft sich das, wenn ich einfach den Leuten die freie Wahl gebe, was ich jetzt auch als Promotion habe, nimmt 5, bezahlt für 3, dann setzt sich jeder selber zusammen, was er möchte. Aber der Holy Trinity, der hat sich natürlich gut verkauft und verkauft sich immer noch gut. Das sind halt die 3 Sounds, die alle haben möchten. Aber ich glaube, mal gucken, ich muss sehen, aber ich denke, in Zukunft werde ich vielleicht eher auf diese offene à la carte
jeder sich sein Süppchen kochen kann, genau.
Genau, ja, also ich, wozu muss ich da diese Packages zusammenbasteln? ich habe eine Promotion und dann kriegt man das auch für einen guten Preis und jeder kann sich das zusammenbasteln. Aber so ursprünglich, das war, als ich die ersten Amps gemacht hatte, die ersten 10 oder so, dann hatte ich immer so diese Pakete im Kopf, was man vielleicht so bündeln könnte für einen besseren Preis. Und aber genau, also diese britische Pakete sind so diese amerikanischen Boutique-Interpretationen von britischen Amps, ne? Friedman, Jackson und was war da Nummer 3? Muss ich selber schauen.
Ja, Friedman spielst du doch auch auf dem Camper, ne?
Justin? Friedman habe ich einen Camper-Sound, ja, genau. Genau. Den mag ich eigentlich ganz gerne.
Ja, Friedman sind geile Amps, ne?
Ich habe noch nie einen echt gespielt, aber kann schon gut sein.
Ich habe tatsächlich mal einen echt gespielt und muss schon sagen, die haben einen guten Punch auch. Ne? Die setzen sich super gut durch. Immer schon knackig, so wie alte hochgezüchtete Marshalls. Ne? Manchmal, ja, manchmal ein bisschen zu glatt. Ich finde so manchmal ein bisschen zu glatt. Ne? Aber es ist Geschmackssache. Es kommt ja auch immer darauf an, was du spielst.
Ich weiß genau, was du meinst. Die haben ein paar extra. Genau, die haben ein paar extra Kondensatoren, die halt als Filter funktionieren und diesen Fizz im Amp schon rausholen an mehreren Stellen. Ansonsten ist es ich rede von einem Smallbox, also Smallbox 50. Und der ist ansonsten wie ein Leadspec JMP 50 aus 1968 oder so. Und der hat einfach diese extra Kondensatoren, die halt diesen ein bisschen rausholen.
Okay.
Und ja, genau, also vielen gefällt gerade das, andere finden es nicht authentisch, weil der Marshall, der hat halt diesen Bass und auf Lettisch nennen wir das Sand.
Sand. Okay,
interessant. Der Marshall Sand.
Der Marshall Sand.
Okay. Genau. Aber ja, der Gitarrist, mit dem wir gestern gearbeitet hatten, der fand den Friedman auch super. Er meinte, er sei dichter als andere Marshalls. Marshalls, das war sein Wort.
Ja, dicht. Die sind ein bisschen dichter vom, ja.
Was kriegt man denn alles so, wenn man sich jetzt ein Pack oder ein Amp von dir runterlädt? Wie viele Sounds sind das dann? Oder wie kann man denn damit
umspielen? Genau, wie sind die katalogisiert, oder?
Genau, ja, also wie gesagt, ich habe Produkte für Quad Cortex und für Tonex. Für Quad Cortex habe ich eigentlich ein Format, das sind mindestens 36 Sounds als Minimum. Bei manchen ist es mehr, beim JTM 50 sind es glaube ich 60 Sounds.
Boah.
Okay. Weil der Amp einfach mit Pedalen auch so gut klang,
guck mal,
wie kein anderer
Amp. Ja, auch interessant, dass du halt auch Pedale davor schaltest, ne, mit dem Amp
genau,
zusammen.
Genau, genau. Und die Pedale klangen auch halt besser als mit jedem anderen Amp, den ich habe. Ja, und das musste ich einfach machen. Und meine Philosophie ist da, dass ich bei 35 Euro, das ist so das höchste im Preis, was ich da ansetze. Und es ist dann egal, wie viele Sounds drin sind. Das können 36 sein bis dann 60. Das ist dann halt der höchste Preis. Und genau, also die Hauptstruktur von dem Ganzen ist, ich habe 6 Gain, wie soll man sagen, Gain Level oder sowas, ja, also von Clean bis Edge of Breakup, Crunch, Dimed, Drive und Lead, ne? Das sind so die 6. Und dann habe ich für jeden Gain Level meistens 6 EQ Einstellungen. Und die sind dann balanced, bright, thin, warm, fat und scooped. So ungefähr kann man sich das vorstellen, ja, als Smileys, als Frownies und so weiter. So ein bisschen, aber wie gesagt, ich mache das nie extrem, das ist meistens ist der Amp im Sweet Spot und ich gehe dann davon aus, halt mehr Biss, weniger, mehr Mitten, mehr Bass und so weiter. Und der Gedanke war immer, das halt für so viele Gitarren und Pickups wie möglich einzustellen. Also ich habe nie versucht, spezifisch jetzt zum Beispiel für einen Strut oder für eine Les Paul was zu machen, weil auch die Exemplare unter diesen Gitarren sind auch sowas von unterschiedlich. Du kannst nicht immer, also wenn du auf deine Strut was machst, dann kannst nicht hundertprozentig sicher sein, dass es für der andere Start dann passen wird. Und daher mache ich halt diese Profile wie das halt für mich musikalisch einfach am besten klingt. Also wenn ich ein bisschen brighter mache, halt gehe ich so weit, dass es nicht zu grell wird und immer noch gutes Detail hat und so weiter. Und da höre ich dann auf, ich gehe nicht weiter. Und was ich bis jetzt so von den Usern gehört habe, scheint es auch ganz gut zu passen. Also die
absolut.
Meisten finden da ihr Ding für ihre Gitarre und Pickups. Und das ist auch sehr interessant. Also für mich ist meistens, also wie gesagt, Balanced ist meistens die Referenz und ich mag das selber meistens am besten. Aber ich habe meistens von Leuten gehört, für die Strat zum Beispiel, manche möchten Bright, manche möchten Warm, also als Standard für die klingt es am besten. Und ja, scheint jeder kann da für sich das finden, was er braucht. Und ich glaube, ja. Und für Tonex habe ich das jetzt im Moment, weil für Tonex ist das Capturen sehr zeitaufwendig. Es ist sehr, dazu kann der
Fabian
ein Lied singen.
Ich habe meinen ersten Capture gemacht mit noch alter Grafikkarte und habe, glaube ich, 9 Stunden gebraucht. Boah. Jetzt bin ich aber runter auf 25 Minuten, das ist okay.
Oh,
das, okay. Also für Advanced. Für Advanced. Und das ist definitiv tragbar, weil ich capture ja nicht so viel. Ich habe ja nicht 1000 Amps. Ich habe 2-3 Amps, da mache ich mir so ein paar Presets und fertig. Und für was anderes brauche ich das nicht.
Warum ist die Grafikkarte dafür wichtig?
Ja, das kannst du besser beantworten, glaube ich, Gardis, oder?
Ja, also so ganz im Detail bin ich da auch kein Experte, aber das ist halt seit Crypto Mining und so weiter sind Grafikkarten halt werden verwendet als Processing Power, ja, für die Bearbeitung von Daten mit diesen Kerneln oder was auch immer, wie das heißt. Das sind sowas wie viele kleine Prozessoren, die halt parallel geschaltet werden. Und für diese ganzen AI-Geschichten scheint es effizienter zu gehen als mit einem normalen Prozessor. Und das ist dann halt die Basis, auf der das funktioniert. Und ja, ich bin jetzt auch im Prozess, ein Monster-System zusammenzulegen mit einer RTX 4090.
Oh, das ist der,
da kannst du auf jeden Fall alles neu socken.
Hinterher. Ja, mein älterer Sohn wird sich freuen.
Ja, das ist echt das Neueste. Aber ich dachte schon, der Fabian hat mir erzählt, als ich eine neue Grafikkarte geholt und ich habe schon gejubelt. Ja, Fabian zockt wieder ein bisschen mehr, aber nein,
das ist bei Ems. Für Videos, also Video-Rendering ist auch super schnell geworden dadurch. Ne? Wenn du jetzt ein Video machst, normalerweise
ist immer gedacht,
wie lange dauert das? Und jetzt geht das, kannst du zugucken, gemütlich.
Das macht ja Sinn. Ach krass, dann direkt das Neueste.
Also dafür war es viel mehr gedacht, ne? Aber das ist natürlich ein netter Beieffekt. Ne?
Ja, cool. Dafür bist du jetzt weniger im Unterricht.
Ja. Genau.
Das war echt interessant so, dass die GPU da auch irgendwie mit halt dann, ich sag mal, besser funktioniert als so eine CPU. Das ist schon cool, das ist interessant. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Cool.
Ja, das ist dann dein guter Weg, wie man das mehr rechtfertigen kann, ne? Dass man
genau.
Das war eine Grafikkarte. Grafikkarte, die wahrscheinlich mehr kostet als das Quad Cortex oder so.
Ja, also okay. Für mich ist es wichtig, also ich bin im Moment mit meinem jetzigen System nicht bei 18 Minuten für Advanced Training, was schon eigentlich gut ist, wenn man in den Foren liest, was Leute so haben. Aber für mich ist es auch einfach untragbar lange. Das heißt, deswegen habe ich das für Tonex damit angefangen, dass ich die kleineren Sets, ich nenne die Essential Sets, rausgelassen habe, also mit 15 Sounds. Das ist etwas, was ich dann an einem Arbeitstag ungefähr zusammenbasteln kann, wenn das alles gut läuft. Und den Vox AC50 hatte ich so ein Complete Set gemacht mit 36 Sounds. Das war am Ende eine ganze Woche eigentlich, mit allem drum und dran. Also mit dem einen Tag vorher meinte ich, das ist nur das reine Caption. Ja, man muss ja die ganzen Sachen noch dokumentieren, abbilden,
klar.
Alles Mögliche machen. Ne?
Ja, da steckt viel Arbeit hinter, ne? Das ist die Vorbereitung und so.
Aber wie läuft denn der Capturing-Prozess ab? Ich kenne das ja jetzt vom Camper mit Mikrofon vorhalten, dann kommen diese magnetischen Sounds und alles irgendwie merkwürdig. Ist das auch so beim Tone X oder läuft es ganz anders ab beim
Tone
X?
Das ist ungefähr das Gleiche, ja. Der Unterschied ist, dass Tone X hat ein bisschen Sine Sweeps und solche Testsignale, aber ansonsten ist es verschiedene Gitarrentracks, die da 5 Minuten lang eingespielt werden. Alleine diese gesamten Testsignale sind fast 5 Minuten lang. Bei Quad Cortex ist der ganze Prozess 4 Minuten 20 oder so. Bei Tornex macht er nur diese Testtöne 5 Minuten lang. Und danach wählst du aus, möchtest du ein super präzisen Profil oder Capture, ja, das ist dann Advanced Training, das ist dann diese super lange Trainingszeit und dann hast du noch, ich weiß nicht, wie die anderen
Default heißen. Default hast du noch, das ist der normale. Und dann hast du, glaube ich, noch ein Easy oder irgendwie sowas auf jeden Fall, so eine ganz schnelle Sache.
Ja. Was braucht man denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Tonex hole und sage, hey, ich habe hier diesen super geilen, keine Ahnung was, Marshall von 1960 und ich würde ihn gern selber capturen. Was braucht man denn da dafür? Braucht man ein Mikrofon? Braucht man nochmal ein Interface? Oder was für Equipment braucht man noch dazu?
Also als Minimum braucht man natürlich ein Interface. Die Glocken.
Die Glocken läuten.
Die Glocken bei Fabian läuten,
ja. Schneide ich raus.
Ach, das klingt gut.
Ja, passt.
Das könnten gute Testtöne sein.
Genau.
Oh Gott.
Ja, genau, Interface. Also Interface und an sich ist es sehr einfach, aber der eine Punkt ist nicht einfach. Du brauchst für den Input, das in den Amp reingeht, brauchst du den, das richtige Signal, das heißt das High-Z-Signal muss in einem Amp rein, damit es so klingt, als ob du mit einem Instrument an reingeschaltet wärst. Und dafür gibt es entweder spezielle Interfaces, die so ein Output haben, also wie der X.I.O. von dem IK Multimedia, das ist auch, was ich verwende. Mhm. Oder man hat halt diese Reamping-Boxen, also so kleine Reamping, zum Beispiel Radial Reamp heißt das Ding auch.
Oder von Lele, P-Split 3, den benutze ich zum Beispiel auch gut.
Ja, ich kenne es so nicht im Detail, aber ja, macht wahrscheinlich das Gleiche. Dann gibt es ja auch von IK Multimedia auch Tonex Capture heißt das Ding. Ist auch ein gutes Produkt. Also ich habe das auch, aber was ich dazu sagen wollte, ist, es scheint einfach zu sein, also man braucht eigentlich nur ein Interface und halt etwas, wie man das Signal richtig reinbekommt, aber die Probleme gehen oft los mit verschiedenen Ground Loops und Hintergrundgeräuschen. Das ist ein Riesenproblem man macht ja eigentlich Reamping, was man da macht, weil diese Signale werden ja so in den Amp reingespeist, das ist mehr oder weniger das gleiche Szenario wie beim Reamping. Und es ist oft, sind die Interfaces nicht dafür geeignet und es gibt Ground Loops, verschiedene andere Geräusche und ich hatte auch selber ewig Probleme damit, immer auch in verschiedenen Kontexten war das immer eine, man sucht immer, wo das Problem liegt und es ist, scheint einfach zu sein, ist aber überhaupt nichts, einfach wegen diesen praktischen Problemen. Und mit dem AX.io, zumindest in meinem Rig, ist es super einfach, also kein Problem überhaupt, es läuft fantastisch. Das ist auch, wenn man vielleicht in diese Sachen einsteigen möchte, es gibt das X.io, ich glaube Solo heißt das, das günstigste davon und man bekommt das zusammen mit Tonex und das ist, glaube ich, ein guter Deal. Ich glaube, die...
mit der Software meinst du jetzt, ne?
Genau, die subsidieren ein bisschen die Hardware, ja, also die Hardware ist da fast umsonst eigentlich. Es ist ein guter Deal, wenn man da einsteigen möchte, so AX.io Solo mit der Software, weil eine gute Reamping-Box, wenn man die nicht hat, die kostet auch schon nah dran an das, was IK da für das Paket braucht. Und auch die Reamping-Boxes, die sind auch nicht perfekt. Ja, ich habe jetzt das Tonex Capture nicht versucht also mit so einem richtigen Test, ja. Aber da gibt es wirklich feine Unterschiede. Und die richtig gut sind, die sind auch richtig teuer. Und diesen Ausgang am AX.io finde ich richtig gut. Also es, ja.
Sehr cool. Mega. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich ganz gerne noch auf eine Sache aufgreifen, die du vorhin mal kurz angesprochen hast. Nämlich, du hattest mal kurz was angewähnt, dass du es mal versucht hast, selber ein Teil zu bauen. Erzähl doch mal mehr davon. Was war das?
Ich guck mal, ob ich irgendwo ein Bild davon habe. Aber nicht auf der, ja, okay, ich habe es nicht im Netz, aber ja, jedenfalls wollte ich eine Hardware-Unit machen, einen Röhrenverstärker, der aber innovative Features hat, und der Kerngedanke war, ich möchte einen Amp machen, der sollte dann entweder AC30 oder JTM45 basiert sein im Grunde. Und der Amp würde dann halt auf jeder Lautstärke in jedem Setup gut klingen. Also das heißt, du musst nicht, auch wenn du richtig leise sein musst, hast du im Amp selber schon sowas wie ein Reamping. Du hast ein Reactive Load drin, die halt diese Wucht wegnimmt, und das Line-Signal davon wird nochmal mit einem weiteren Verstärker verstärkt, und man bekommt damit halt einfach einen super Sound, auch ganz leise, also besser als jedes Master-Volumen oder andere Lösungen. Ja. Also das ist im Grunde sowas wie der Power Station von Freeat macht zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist auch eigentlich ein Reamper. Ne? Also zuerst bringt er das Signal praktisch auf Null, und mit dem Reactive Load, und dann nimmst du ein Line-Out und das verstärkt er nochmal mit der Röhren-Endstufe. Genau, also sowas war drin, und es sollte noch auch imstande sein, Stereo zu machen, also oder WET 3, weil dieser letzte Verstärker, der drin ist, ist ein Class D Verstärker, und du hast dann halt die Möglichkeit, zwei Kanäle zu haben. Ja, und hinzu kommt noch das Feature, dass du einen Effects-Loop hast nach dem Amp. Auch nach der Endstufe. Aha, okay. Das heißt, du kannst eigentlich Reverbs haben, die Studioqualität haben oder Delays und so weiter, ja? Weil das alles ja von einem weiteren Endstufenverstärker verstärkt wird. So, das war so ungefähr die Idee. Ich habe dazu zwei Prototypen gebaut, zusammen mit einem Freund von mir, der ein richtiger Techniker ist und aufgepasst hat, dass ich mich da nicht wie heißt es auf Deutsch? Electrocute.
Oh ja, gerade mit diesen hohen Spannungen, da muss man aufpassen.
Dass das nicht passiert, ja. Und ich hatte das alles schon zusammengebastelt, Lieferanten gefunden. Das war vor 3 Jahren.
Oh, Corona, ne? Das war echt super. der beste Zeitpunkt.
Genau, der Zeitpunkt war, ich war hier in Lettland sogar in so einem Business Incubator und so weiter. Also es war alles super, lief alles klasse. Und da ich und der andere Typ einfach zu zweit waren, nachdem, also mit Corona gingen einfach alle Lieferanten flöten, also was geplant war aus Amerika, die Transformatoren von einer Firma, die 60 oder 70 Jahre alt ist, die ist untergegangen. Unfassbar, ne? Also da sind Sachen passiert. Für ein paar DSP-Geschichten, die drin waren, diese Manufaktur in Japan, die AKM-Manufaktur, die ist abgebrannt, auch noch
Zufall.
Kürzungen in allen diesen DSP-Chips weltweit, ja, das ist noch sogar abgesehen von Corona und so weiter. Eine Manufaktur in China, die Röhren herstellt, ist abgefackelt.
Ach, Scheiße. Schicksal fies zugeschlagen, würde ich mal sagen.
Das war nicht gemeint. Am Anfang dachte ich, okay, also es schien mich nicht sehr stark zu treffen mit Corona, aber kurz danach, also nach ein paar Monaten, war alles einfach weg, und dann hatte ich die Wahl, also entweder würde ich alles neu machen, also alles wieder neue Lieferanten finden, also an sich könnte man das ja einfach, kein Problem, also du hast ja so ein Schema und jetzt findest du einfach die neuen Lieferanten, aber das war, das wäre so viel Zeit wieder, und ich, eigentlich wie ich hier mit diesen Capturen reingekommen bin, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Zeit für meine Familie haben. Also ich wollte nicht mehr im Office hocken. Ich wollte mein eigenes Ding haben. Ich wollte auch mal im Leben was machen, was mir richtig Spaß macht. nicht einfach, wofür ich bezahlt werde. Und die erste Idee war mit diesem Hardware-Unit. Ja. Und genau, und an dem Punkt, wo alle Lieferanten weg waren, dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass es einfach Schicksalist, also das wird nicht, also ich will nicht so viel Zeit meiner Familie wegnehmen und genau, das habe ich dann eingefroren, also wahrscheinlich gestrichen, aber in der Zeit hat sich auch der Markt sehr verändert, ja, da kam Quad Cortex raus, da kam jetzt mittlerweile Tonex raus und also jetzt bin ich, um ehrlich zu sein, sehr froh, dass ich nicht so, weiß ich nicht, 200, 500 Exemplare von einer Hardware-Unit habe, die wahrscheinlich in Richtung 3000 Euro kostet, ja, oder sowas, und die jetzt irgendwie verkaufen muss.
Ja, das ist wirklich so, das kann sich so schnell ändern auch, ne, der Markt und...
Ja, also ich glaube, Corona hat es vielleicht sogar im richtigen Moment gekillt.
Ja, vielleicht war es ein Schicksalsschlag, ja, positiv.
Ja, aber jedenfalls, ich habe super viel davon gelernt. Der Technikerkumpel ist auch happy, dass er auch viele Sachen gemacht hat, die er sonst nie gemacht hätte. Wir haben viel gelernt und es hat auch Spaß gemacht. Und komischerweise hilft es natürlich auch jetzt weiter mit den Sachen, die ich jetzt mache. Weil also jeden Tag, also gestern ist Mark 5 hatte ein Problem, jetzt hat JCM800 ein Problem, es ist ja immer mit den Amps und gerade nicht, ja, gerade nicht, weil man ja irgendwie so ein bisschen Ahnung hat, was da los ist. Man kann das schnell selber lösen und man muss dann nicht eine Woche oder zwei warten, bis der Techniker damit fertig ist oder so.
Ja, geil. Ja. Cool.
Sehr cool.
Ja, sehr schön, Carlis.
Vielleicht noch wichtige Sache für irgendjemanden, der sich dann interessiert, auch für die Sachen, die du machst. Wo findet man?
Das wollte ich gerade fragen. Ja. Mensch, Fabian, lass mich doch mal ausreden. Genau.
Genau, also meine Homepage lautet amalgamcaptures.com. Mhm. Da findet man meine Quad Cortex und meine Tonex-Geschichten. Und dann gibt es natürlich auf ToneNet von IK Multimedia, da kann man einfach Amalgam Audio, das ist mein Username, das war auch der Name von diesem geplanten Hardware-Produkt. Mm. Von daher kam das eigentlich, Amalgam Audio. Genau, das ist mein Username auf ToneNet und auch auf Quad Cortex. Auf den beiden Plattformen kann man mich dann einfach finden. Und auf beide habe ich viele kostenlose Captures. Genau. Ja.
Sonst in den sozialen Medien präsent oder vertreten?
Ja, also auf Facebook, da bin ich am aktivsten. Ein bisschen Instagram. Genau, aber das ist am besten wahrscheinlich mit Links zu verlinken.
Aber auch genau. Alles über deinen Brandname dann?
Genau, ja.
Okay, cool.
Und auf YouTube. Ja, YouTube ist auch etwas, wo ich regulär poste und viele Videos von Fabian findet man
genau.
Mittlerweile.
Ja, musst du mal gucken, Justin.
Ja, also... danke an Fabian für die Demos.
Super gerne, das macht halt einfach Spaß, weil es einfach passt. Das ist stimmig, das funktioniert, ja. Das fühlt sich gut an.
Das freut mich, ja, weil also die Demos finde ich klasse und das kommt auch gut an. Und, ja.
Sehr, sehr cool. Ja, schön, dich dann hier in unserer Runde gehabt zu haben, dass du mal ein bisschen berichten kannst über ToneX und Quad Cortex und auch das, über dein Schaffen und das, was du machst. Und ja, dann würde ich sagen an alle Zuhörer da draußen, schaut euch auf alle Fälle mal den lieben Carlis und seine Firma an. Alle Links werden wir hoffentlich hier unten alle verlinken. Alle Links werden wir verlinken.
Links verlinken.
Super Deutsch. genau, und dann bedanke ich mich natürlich mit Fabian fürs Podcasten. Alle Zuhörer da draußen, die uns gerne auch auf iTunes oder auf Spotify eine 5-Sterne-Review geben und einen netten Kommentar hinterlassen. Danke, Carlis, dafür, dass du bei uns in der Show warst. Und
vielen
dann
Dank,
würde ich sagen...
Ja, danke für die Einladung. Es war richtig schön mit
sehr
euch.
Sehr gerne.
Sehr cool. Sehr
hat Spaß gemacht, fand ich auch.
Dann auf Wiederhören, viel Spaß beim Üben und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Danke, ciao. Tschüss.